die Frage, ob es Gentrification auch in der Provinz gibt und ganz abgesehen von der Einordnung, ob ich Graz als Provinz empfinde, also das müsst ihr und müssen Sie letztendlich viel genauer diskutieren, war für mich auch eine ziemliche Herausforderung, weil es stimmt, die meisten Studien, die es dazu gibt, die durchgeführt wurden, beziehen sich in der Regel auf große Städte und ich habe jetzt für den heutigen Vortrag versucht, jetzt erstmal so ein bisschen eine Einführung zu geben. Was ist Gentrification überhaupt? Was ist die Gentrification-Forschung? Wie ist die entstanden? Werde dann zweitens ein bisschen ausführlicher erklären, welche Erklärungsmuster dabei entwickelt worden sind, weil uns das vielleicht Hinweise gibt, inwieweit so ein Begriff auch auf Stadtentwicklungsprozesse in kleineren Städten jenseits der großen Metropolen angewendet werden kann, werde da so ein paar Vorschläge entwickeln, die völlig frei von praktischem Wissen zum Beispiel über die Stadtentwicklung in Graz sind. Also es ist was ganz Abstraktes und ich hoffe dann, dass in der Diskussion vielleicht herauskommt, was man davon gebrauchen kann, was man ganz schnell wieder verwerfen sollte. Und werde im vierten Gliederungspunkt des Vortrages ein wenig auf Gentrification-Diskurse auch jenseits der akademischen Forschung eingehen. Also werde schauen, dass ich erkläre oder Beispiele dafür bringe, wie eigentlich mit dem Gentrification-Begriff in der Öffentlichkeit, in Stadtplanungsdiskussionen umgegangen wird und welche Gegenstrategien es gegen die befürchteten Aufwertungsmaßnahmen gegeben hat und geben kann. Wenn wir den Begriff der Gentrification als Ausgangspunkt nehmen wollen, dann fällt jedenfalls jedem in einem deutschen oder österreichischen Kontext schnell auf, dass das ein englischsprachiger Begriff ist, der sich von den Gentry, also dem niederen Adel, ableitet. Und das ist ein Wortspiel, der in den 60er Jahren von Ruth Glass benutzt wurde, um verschiedene Aufwertungs- und Stadtentwicklungsprozesse in Islington in London zu beschreiben und sie hat die Veränderungen, die sie dort beobachtet hat, zusammengefasst mit dem Begriff der Gentrification, weil sie sagt, also der Prozess, den sie dort beobachtet, der erinnert sie an einen historischen Prozess, in dem der niedere Landadel zurück in die Stadt gezogen ist. Also das ist sozusagen die sprachliche Herkunft dieses Begriffes, also dass es um eine vielleicht wörtliche Übersetzung Veredelung der Stadt gehen könnte. Und ich werde aber gleich noch ein bisschen genauer ausführen, wie der Begriff letztendlich in der Forschung und auch im Alltagsgebrauch verwandt wird. In diesem Londoner Stadtviertel, was die Ruth Glass untersucht hat, hat sie eben solche Aufwertungsmaßnahmen, die später dann als typisch für Gentrification-Prozesse befunden wurden, festgestellt und ich habe hier mal so ein zentrales Zitat und das ist das allererste Zitat in der Forschung, wo der Begriff auftaucht, sozusagen rausgesucht und übersetzt und sie schreibt da in der Zusammenfassung von ihrer Studie zu Islington, dass die Entwicklung dort wie folgt zu beschreiben sind. Große Häuser im viktorianischen Stil, heruntergewirtschaftet in früheren Perioden, die als Lagerhäuser oder in anderer Form genutzt wurden, wurden ein weiteres Mal aufgewertet. Sobald dieser Prozess der Gentrification in einem Gebiet beginnt, setzt er sich unaufhörlich fort, bis alle oder die meisten der bisherigen Arbeiterklassebewohner vertrieben sind und sich der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert. Und das ist erstmal eine relativ unauffällige Beschreibung von dem, was es gibt, aber ganz viel von dem, was in der Gentrification-Forschung und Diskussionen aufgegriffen wird, ist schon in dieser kurzen Definition drin enthalten. Also zum einen geht es um einen Aufwertungsbegriff, also es geht um ein Viertel, was aufgewertet wird. Unter Aufwertung kann man zweierlei Aufwertungsbestandteile fassen. Das ist einmal eine physische, bauliche Aufwertung der Stadtstruktur, also da finden Sanierungsarbeiten statt, da werden vielleicht Häuser abgerissen und neu errichtet. Und zweites Element von Aufwertung ist immer, und so ist es auch bei Ruth Glass beschrieben in ihren Forschungen, dass es eine ökonomische Aufwertung gibt, also dass die Bodenpreise steigen, dass der Wert der Grundstücke steigt, dass die Wohnkosten in die Höhe schnellen. Ein zweiter Aspekt, der uns schon in diesem ersten Teil der Definition relativ deutlich wird, ist, dass es sich nicht um einfache Neubauprojekte statt Erweiterungsprojekte handelt, sondern sie sagt dort, es geht also um Viertel, die ein weiteres Mal aufgewertet werden. Das heißt also auch, dass man sich vorstellen muss, dass es um Viertel geht, jedenfalls in dieser frühen Phase der Gentrification-Forschung, die in früheren Zeiten der Stadtentwicklung schon mal einen besseren Ruf hatten. Also die, so sagt es ja, die heruntergewirtschaftet wurden in den früheren Perioden. Und das ist in den vielen oder in ganz vielen großen Städten Westeuropas, aber auch Nordamerikas eine Erscheinung, die gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fast überall beobachtet werden konnte, dass die Mittelklasse, also die Besserverdienenden, sich den Traum vom suburbanen Eigenheim erfüllt haben, an den Rand der Städte gezogen sind, gleichzeitig Migrationsströme in die Städte gelangt sind und dort zu so einer Konzentration von Armutsvierteln, von Vierteln von Ausgegrenzten geführt haben, die sich dann eben auch in der Struktur der Häuser, der wohnungswirtschaftlichen Bedingung ausgewirkt haben. Also da sind die Mieten gestiegen, der Ruf dieser Viertel ist häufig schlechter gewesen als in vorigen Zeiten. Also um solche Viertel geht es der Ruth Glass in dieser Studie, die sie da beschreibt. Und sie gibt uns mit der Definition auch einen Hinweis auf den Verlauf oder den Prozess solcher Entwicklung, indem sie sagt, es setzt sich dieser, also beginnt dieser Prozess erst einmal, dann setzt er sich unaufhörlich fort, bis die meisten der Arbeiterklassebewohner in dem Fall, man könnte dann in späteren Zeiten auch sagen, also von statusniedrigen Bevölkerungsgruppen, es müssen nicht immer dann tatsächlich Arbeiter sein, gerade in Zeiten, wo vielleicht gesellschaftliche Arbeitsteilung auch dazu führt, dass es einen großen Anteil von Arbeitslosen gibt, macht der Arbeiterklassebegriff so stark gar keinen Sinn mehr, wie er hier verwendet wird, aber für die 60er Jahre war das eben die konkrete Entsprechung für einfache Haushalte, für arme Haushalte in der Stadt, und die werden vertrieben und ersetzt durch Besserverdienende. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in dieser Gentrification-Definition und Diskussion eine Rolle spielt. Und ein weiteres interessantes Merkmal für diese Gentrification-Definition bietet uns der letzte Satz des Viertels, wo sie sagt, der gesamte soziale Charakter der Nachbarschaft oder des Viertels, der verändert sich. Und mit dem sozialen Charakter ist nicht nur die sozialstrukturelle Zusammensetzung gemeint, also dass man statistisch oder sozialstatistisch nachweisen kann, also die Leute, die jetzt dort wohnen, haben höhere Einkommen und höhere Bildung, sondern der soziale Charakter ist im Sinne der Studie, die Ruth Glass damals angefertigt hat, sozusagen auch gemeint in der Art und Weise, wie wird ein Viertel wahrgenommen, wie ist die Ausstattung der öffentlichen Räume, welche Formen von Dienstleistungen und Kaufangeboten gibt es eigentlich in so einer Gegend, also der Nachbarschaftscharakter im weitesten Sinne, der verändert sich im Zuge solcher Aufwertungs- und Gentrification-Prozesse auch. Wenn man das jetzt versucht, nochmal so ein bisschen abstrakter zusammenzufassen, dann kann man sich so einer allgemeinen Definition von Gentrification annähern. Das heißt, es ist eigentlich immer verbunden mit einer baulich-physischen Aufwertung. Es ist immer verbunden mit der Verdrängung und einem sozial-strukturellen Wandel. Also wenn man jetzt jedenfalls in soziologischen oder auch geografischen Studien versucht, Gentrification-Prozesse nachzuzeichnen, also das ist auch ein Problem der Forschung, dass man das immer erst hinterher sozusagen eindeutig beweisen kann, dass da Gentrification stattgefunden hat, und für Mieter- und Nachbarschaftsbewegung wäre es natürlich wichtig, vorher zu wissen, dass das dicke Ende dann noch kommt und was es zu verhindern gilt. Also Verdrängung ist ein ganz zentraler Aspekt, die kulturelle Umbewertung von Vierteln spielt eine große Rolle, und die ist in der Regel auch verbunden mit einer Zunahme von sozialer Distinktion, also dass ein Viertel sich als besonderer Ort darstellt, dass diejenigen, die dorthin ziehen, das Gefühl haben, in eine bessere Adresse zu wechseln. Und warum wechselt man in eine bessere Adresse der Stadt? Also um sich von anderen Adressen oder auch von anderen Gruppen in der Stadt abzukehren oder einen Abstand deutlich zu machen. Und in den späteren Phasen der Gentrification-Forschung, vor allen Dingen ab den 80er und 90er Jahren, ist sehr stark noch ein vierter Aspekt hinzugekommen, das nämlich festgestellt wurde, anders als in den ersten Studien gedacht, ist solch eine städtische Aufwertung fast nie ein reiner Marktprozess, sondern es ist immer ein Prozess, der auch politisch gesteuert ist, der abhängig ist von bestimmten baurechtlichen Verordnungen, der abhängig ist von der Art und Weise, wie mit denkmalsgeschützten Substanzen in Städten umgegangen wird, der teilweise mit direkten Fördermaßnahmen in Gang gesetzt wurde, sodass wir also auf jeden Fall festhalten müssen, wenn wir über Gentrification reden, dann reden wir über einen sehr, sehr vielfältigen Prozess, also der ganz viele Dimensionen hat und deshalb als multidimensional bezeichnet werden kann. Ich habe hier mal als so einen kleinen Ritt durch die Geschichte der Gentrification-Forschung verschiedene Aspekte relativ willkürlich zunächst mal zusammengesammelt. Ihr merkt an den Zitaten auch schon, das ist eine überwiegend angloamerikanische Diskussion für lange Zeit gewesen. Und David Harvey, das ist ein marxistischer Geograf, der hat halt als einer der ersten sich mit dem Begriff auch auseinandergesetzt mit solchen Entwicklungen. Der ist gleich mit so einer steilen These auch in die Vorlage gegangen, hat gesagt, also wenn er sich das anguckt, was in diesen vielen Stadtteilen passiert, dann ist das ein strukturelles Produkt des Wohnungsmarktes und des Bodenmarktes in den Städten. Also ohne einen ökonomischen Zugang ist das gar nicht zu erklären, also ohne Interessen von Hauseigentümern beispielsweise zu erklären. Und ein bisschen versetzt auf diese ökonomischen Interpretationen der Veränderungen ist dann Robert Beauregard, der auch in New York lange Zeit die Sachen, also Veränderungen in der Stadt untersucht hat, mit sozusagen sehr starken Studien in die akademische Debatte gesprungen und hat gesagt, wir können aber gar nicht sagen, dass es nur einfach eine Facette der Kapitalakkumulation ist. Wir müssen uns ganz viel damit beschäftigen. Wer sind eigentlich die Leute, die in diese aufgewerteten Viertel ziehen? Die Motive von denen spielen eine große Rolle. Die sind gar nicht so sehr über den Bodenmarkt zu erklären. Kerstin hat 1990 versucht, dann so eine Form der ganz knappen Definition zu finden und hat gesagt, also wenn wir über Gentrification reden, dann bleibt auf jeden Fall immer erhalten, dass es sich um eine physische Aufwertung oder Verbesserung handelt und eine sozial- oder klassenbezogene Aufwertung. Und in den neueren Debatten, und das ist dann vielleicht auch für die Frage, gibt es Gentrification auch in der Provinz oder ist das denkbar, haben Atkinson und Bridge, zwei britische Forscher, die Geografen sind und deshalb also so auf eine Vielzahl von verschiedenen Lokalstudien zurückgreifen konnten, die sie in ihrer Arbeit ausgewertet haben, die sagen, Gentrification ist im Moment tatsächlich ein globales Phänomen. Also sie haben dann Beispiele aus China, aus Thailand, aus lateinamerikanischen Städten ausgewertet, was von den klassischen Definitionen, die ich zum Anfang vorgestellt habe, schon abwich, weil die Stadtentwicklungsbedingungen dort natürlich auch andere waren und sagen, man kann Gentrification gar nicht länger nur in westlichen Großstädten oder in westlichen Städten beobachten. Und mit dieser Diskussion, die beiden angestoßen haben, ist letztendlich auch so Tür und Tor geöffnet worden, zu sagen, gibt es vielleicht auch in den entwickelten kapitalistischen Ländern und Gesellschaften Formen der Gentrification, die uns bisher gar nicht so aufgefallen sind, weil wir immer auf die großen Städte geschaut haben. Dazu komme ich gleich aber noch mehr. Ich habe hier nochmal ein bisschen so die Sonne der Gentrification an die Tafel gemalt, die einfach nur nochmal verdeutlichen soll, was für verschiedene Annäherungen in der fachlichen, aber vielleicht auch stadtpolitischen Diskussion zu so einem Gentrification-Begriff in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Also da gibt es eben Bezüge zu Ökonomie und Bodenmarkt, soziale Bewegung in den Städten setzen sich mit Gentrification auseinander oder es gibt Studien darüber, die auch fragen, sind beispielsweise Hausbesetzerbewegungen, die ja Teil von sozialen Bewegungen sind, letztendlich nicht Auslöser von solchen Aufwertungsprozessen, weil sie mit ihrer sozusagen sehr starken subkulturellen Kreativität, die sie in bestimmte Stadtviertel bringen, letztendlich erst das Interesse des Immobilienmarktes an solchen Vierteln wecken. Wir haben Zugänge der Stadtentwicklung, Stadtpolitik, wo man fragt, mit welchen Instrumenten fördert man solche Prozesse? Gibt es vielleicht auch Instrumente, die den Verlauf von solchen Aufwertungsprozessen sozialer und anders gestalten können, als ich ihn jetzt geschildert habe? Es gibt Studien aus der Architektur, aus den Kulturwissenschaften, die sich sozusagen mit Einzelaspekten solcher Aufwertung beschäftigen. Es gibt ganz ja, soziologische Analysen, die nach den veränderten Klassenzusammensetzungen vor und nach solchen Prozessen fragen. Es gibt eine ganz weite oder breite Diskussion auch um geschlechterspezifische Raumaneignung, also Debatten, die fragen, bei aller Kritik, die Gentrification-Prozesse mit sich bringen, eröffnet das nicht mindestens den Mittelstandsfrauen die Realisierung von sozusagen anderen Lebensstilen, die von dem klassischen Hausfrauendasein in den suburbanen Gebieten abweichen, wo die räumliche Struktur schon kaum eine andere Arbeitsteilung zulässt und die dann mit vielen Einzelstudien qualitativer Art festgestellt haben, also in diesen gentrifizierten Innenstädten sind andere Formen der Arbeitsteilung oder ist die Verbindung zwischen Kindern und Karriere in irgendeiner Weise anders machbar, als es in den suburbanen Räumen gewesen ist. Aber das ist nur, um so ein bisschen eine Impression zu geben, also wie vielfältig Diskussionen zu dem Begriff von Gentrification in den letzten Jahren geführt worden. Ich hatte gesagt, dass ich die Erklärungsansätze nochmal so ein bisschen ausführlicher darstellen will. Und in der sagen gerade wissenschaftlichen Debatte ging es ganz, ganz lange darum, zu versuchen, einen Erklärungsansatz für Gentrification zu finden. Das liegt zum einen daran, dass gerade Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler immer sehr geneigt sind, Veränderungen in der Gesellschaft nicht nur zu beschreiben, sondern eben auch erklären zu wollen. Und es hat sich, da hatte ich den Robert Beauregard schon genannt, zum einen ein ganz starkes Erklärungsmotiv gefunden, die unter sogenannten nachfrageseitigen Erklärungen zusammengefasst werden können oder zusammengefasst werden. Das sind Erklärungen, die tatsächlich diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die dann in solchen Vierteln wohnen, also die einerseits demografische Umbrüche in den Gesellschaften beschreiben und sagen, also wir sind hier, also erleben fast überall in den entwickelten Industrieländern die Auflösung der klassischen Familienmuster, die Single- oder Ein-Personen-Haushaltsquote in fast allen Ländern, die steigt. Wenn man alleine wohnt, dann ist das Eigenheim im Grünen, am Stadtrand sozusagen gar nicht mehr die geeignete Wohnform. Die drängen schon alleine wegen ihrer Haushaltsstruktur zurück in die Stadt. Die Vervielfältigung von Lebensstilen, also der Abschied von ganz homogenen Lebensvorstellungen, wie sie vielleicht so in der Phase der Nachkriegszeit prägend für viele westliche Gesellschaften waren, die lösen sich auf und Milieuforscher in fast allen Ländern Europas und Nordamerikas also stellen dann ab den 80er Jahren so eine Vervielfältigung von Milieus und sozialen Gruppenorientierungen, veränderten Wertorientierungen in einzelnen Gruppen fest. All sowas wurde sozusagen in diese nachfrageseitigen Erklärungen mit hineingebracht. Und man hat letztendlich dann immer versucht zu erklären, also warum ist das Wohnen in der Innenstadt, die ja per se jetzt nicht der sozusagen schönste Ort zum Wohnen ist. Also da ist es dicht, da gibt es einen sozusagen teilweise Mangel von Infrastruktur, wenn man sich die öffentlichen Plätze oder die grünen Situationen angeht. Es gibt eine relativ wenige Entfaltungsmöglichkeit der baulichen Struktur, um die neuen Bedingungen anzupassen. Und trotzdem wurde ja festgestellt, dass viele Leute in die Innenstädte ziehen. Und diese Erklärungen sozusagen sind unter diesen nachfrageseitigen Erklärungsansätzen zusammengefasst. Eine zweite große Schule, da hatte ich den David Harvey schon kurz angebracht, da wäre vielleicht noch Neil Smith, ein ja auch amerikanischer Geograf zu nennen, die haben sehr stark das Argument gebracht, wir können das gar nicht nur über die Nachfrage erklären, wir können zum Beispiel über die Nachfrage gar nicht so gut erklären, warum einzelne Viertel aufgewertet werden und andere nicht. Also das war sozusagen einer der Ausgangspunkte, dass sie sagen, also wenn die Leute in die Innenstadt ziehen können, warum konzentrieren die sich dann ausgerechnet in bestimmten Quartieren und ziehen nicht in die gesamte Innenstadt? Also weil diese Aufwertungsprozesse tatsächlich gerade in den ersten Phasen der Gentrification-Forschung immer wirklich in einzelnen Quartieren festgestellt wurde. Und die haben dann eben angebotsseitige Erklärungen gefunden, das heißt, sie haben ökonomische Erklärungsansätze gesucht und sie haben zum einen die Investitionszyklen über ganz, ganz, also jahrzehntelange ja, Untersuchungsreihen ausgewertet in verschiedenen Städten und Ländern und haben überlegt, also wie funktioniert eigentlich der Wohnungsmarkt, wo wird für neue Wohnungen oder für die Sanierung von Wohnungen Geld investiert und haben dann so Zyklen festgestellt, dass eben gerade in der Nachkriegszeit für 20, 25, 30 Jahre lang in den einzelnen Städten und Ländern so ein bisschen unterschiedlich das Geld vor allen Dingen in die Stadterweiterung der suburbanen Eigenheimgebiete geflossen ist und sich dann letztendlich fast alle attraktiven Plätze im Umland der Städte, die waren schon gefüllt. Also wenn man jetzt noch eine neue Siedlung bauen wollte, dann musste man quasi hinter die in den letzten Jahren gebauten Siedlungen zurück. Da waren die Transportkosten und Transportwege nicht mehr so attraktiv für die, die dahin ziehen wollten. Die Erschließungskosten sind gestiegen. Also das sind so Argumente aus diesen angebotsseitigen Erklärungen. Und es war deshalb also nicht mehr gewinnträchtig und nicht mehr attraktiv, weiter in die suburbane Erweiterung der Städte zu investieren. Und gleichzeitig wurde dann festgestellt, also nachdem es diese mangelnde Attraktivität einer sozusagen erweiterten Stadterweiterung gab, dass eben Kapital, Investitionskapital zurück in die Städte fließt. Und Neil Smith hat das sozusagen sehr plastisch dargestellt und hat gesagt, so wenn wir von Gentrification reden, dann reden wir von einer Bewegung nicht von Menschen zurück in die Stadt, sondern wir reden von einer Bewegung des Kapitals zurück in die Stadt, also um diese These sehr stark auszumachen. Und ein zweiter sozusagen ökonomischer Aspekt in diesen angebotsseitigen Erklärungen sind die sogenannten Rent-and-Value-Gap-Theorien. Das ließe sich übersetzen mit einer Ertragslückentheorie. Also das ist sehr wohnungswirtschaftlich gedacht und greift die Rationalität von Eigentümern und Investoren auf. Also da wird letztendlich gefragt, also auf den einzelnen Investor bezogen, wann ist es denn für den attraktiv oder rational in eine Wohnungsinvestition zu investieren. Und da kann man so pauschal sagen, dann, wenn er einen Gewinn erwartet. Und wovon hängt der Gewinn ab? Der hängt einerseits davon ab, dass es jemanden gibt, der dann einen bestimmten Preis für die Wohnung bezahlt oder bereit ist, eine bestimmte Miete dafür aufzubringen. Und sie haben aber gleichzeitig gesagt, und in diesem Zusammenhang gibt es in der Wohnungswirtschaft schon sehr lange, also dass man sagt, also die Gewinnaussicht oder die Ertragsaussicht bestimmt die Investition. Und das, was die Forscher um Neil Smith aber festgestellt haben, war, dass es bei der Auswahl der Gebiete noch eine zweite Komponente gibt, nämlich den momentanen Ertrag eines Gebietes. Also dass sie festgestellt haben, die Ertragslücke ist dann am größten, wenn der jetzige Ertrag in dem Gebiet besonders niedrig ist. Und man hat sich immer gefragt vorher, warum findet denn die Gentrification in den wirklich heruntergewirtschafteten Vierteln statt und nicht in denen, die schon so einen halbwegs guten Ruf haben. Weil in den Vierteln, die einen halbwegs guten Ruf haben, da kann man zwar eine Sanierungsmaßnahme machen und man kann auch die maximal in der Stadt erlangbare Miete oder erlangbare Wohnkosten realisieren, aber es ist dann eben nur ein Stückchen höher als das, was im Moment schon erzielt wird. Wenn ich das aber in einem Viertel realisiere, in dem die Wohnkosten sehr, sehr niedrig sind, in dem es vielleicht auch eine große Leerstandsquote und also eine Nulleinnahme gibt, dann steigt diese Ertragslücke. Und das ist also der ökonomische Erklärungsansatz, mit dem dann Geografen vor allem in fast allen großen Städten Europas und Nordamerikas sozusagen die Lokalisierung von solchen Aufwertungsgebieten feststellen konnten und da tatsächlich einen Zusammenhang hergestellt haben. In den jüngeren Studien, das hatte ich auch schon gesagt, gibt es neben diesen Nachfrage- und angebotsseitigen Erklärungen, da gab es erbitterten Streit und also über also verschiedene Publikationen hinweg wurde da ausgehandelt, wer denn nun Recht habe. Am Ende sind sich eigentlich alle einig, dass beide Erklärungsansätze Teil dieses Prozesses sind und nicht gegeneinander ausgespielt gehören, sondern dass man die miteinander in Verbindung setzen muss. Aber es kam dann in den 90er Jahren vor allen Dingen durch britische Forscherinnen eine weitere Komponente hinzu, die gesagt haben, wir haben festgestellt, Gentrification findet nie ohne staatliche Eingriffe statt. Die findet immer statt, wenn es Reurbanisierungsprogramme gibt, wenn es Fördermittel gibt, wenn es bestimmte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für die Investitionen in bestimmte Wohnungsprogramme gibt und haben gesagt, wenn wir wirklich erklären wollen, wie Gentrification funktioniert, dann müssen wir so eine Stadtpolitik oder so eine stadtbezogene Politik mit berücksichtigen und haben sich dann sehr stark eben mit fördernden und bremsenden Regulationsinstrumenten beschäftigt. Und das ist so ein Aspekt, der für die politische Diskussion von Gentrification, weil es eben um Steuerung und um Regulation geht, ja, von großer Bedeutung waren. Die Frage, gibt es Gentrification auch in der Provinz? Da habe ich jetzt zunächst versucht, aus den vorliegenden Studien so ein bisschen aufzuzeigen, dass es zumindest eine räumliche Ausweitung der Gentrification-Forschung in den 30 Jahren gab, also dass in den 60er, 70er Jahren fast ausschließlich viktorianische Innenstädte oder in Deutschland vielleicht Gründerzeitquartiere untersucht wurden, die also ganz klassisch dieses Merkmal aufwiesen, dass das bürgerliche Wohngebiete waren, die in späteren Zeiten dann vor allen Dingen von proletarischen Haushalten bewohnt waren und die dann wieder aufgewertet wurden. Es gab aber dann gerade ab den 80er, 90er Jahren eine zunehmende Hinwendung zum Beispiel zu innerstädtischen Industriegebieten, also die gar nicht in diese klassische Form gepasst haben, dass das Viertel waren, die früher schon mal besser genutzt waren, also aus einer ökonomischen Perspektive schon, aber nicht aus einer sozialen Perspektive. Es gibt, und das ist im Hintergrund zu sehen mit einem Beispiel aus Bristol, Innenstadtbrachen oder Hafengelände, also die vorher als Lagerhallen genutzt wurden, in denen versucht wurde, der Gentrification-Begriff anzuwenden. Und in ganz neuen Studien, die ich bisher nur aus Großbritannien aber kenne, gibt es Versuche, eine sozusagen dörfliche oder suburbane Gentrification festzustellen, die dann tatsächlich zur Umstrukturierung von ländlichen Gebieten oder ländlich geprägten Gebieten geführt hat. Und wenn wir uns diese geografische Ausweitung der Gentrification-Forschung zumindest anschauen, dann kriegen wir schon so ein bisschen den Eindruck, dass Gentrification und Provinz jetzt kein Widerspruch sein müssen, der aufrechterhalten werden muss. Und ich habe versucht, mal in drei Ebenen so ein Muster von Gentrification jenseits von großen Metropolen zusammenzutragen und beziehe mich da aber ganz stark natürlich auf die Gentrification-Forschung, die es gibt, und glaube, dass es immer wichtig ist, wenn man über Gentrification spricht, die Ökonomie der Aufwertung sich genauer anzuschauen. Und in den großen Städten, und das dürfte auch auf mittelgroße Städte und vielleicht sogar auf verschiedene ländliche Gebiete übertragbar sein, ist ein Moment des Aufwertungsprozesses immer die Segmentierung des Bodenmarktes und des Wohnungsmarktes. Also es geht in solchen Aufwertungsprozessen immer darum, dass besondere Orte geschaffen werden. Die sind in dem klassischen Verlauf der Gentrification, wie ihn Ruth Glass beschrieben hat, immer Orte, die von Künstlern, Studierenden, Kreativen im weitesten Sinne symbolisch aufgewertet werden und damit einen bestimmten Ruf erlangen. Aber es ist letztendlich nirgendwo definiert, dass das Besondere an dem Ort tatsächlich über diesen Pionierprozess einer kulturellen Aufwertung stattfinden muss, sondern das kann auch eine ganz bewusste Image-Strategie von bestimmten Stadt- und Entwicklung, also Stadtentwicklungsgesellschaften sein. Das kann eine Umbewertung naturnahe Wohngegenden bedeuten in der Gesellschaft, also das, was einen besonderen Ort ausmacht, kann vielfältiger sein als diese klassische kulturelle Aufwertung. Und der Effekt von solchen besonderen Orten, ich habe da jetzt diesen ein bisschen antiquierten Begriff der Monopolrenten in Klammern geschrieben, ist aber immer, dass man für das besondere Image, den besonderen Ruf, die einmalige Lage, die dann beschrieben wird, eines solchen besonderen Ortes, eben auch einen einmaligen Preis verlangen kann. Und das Schöne aus der Sicht der Immobilienwirtschaft am Immobilienmarkt ist ja, dass es keinen Ort zweimal gibt. Also man kann die Wohnung mit dem besten Ausblick oder die Lage mit dem Blick auf den Sonnenauf- oder Untergang, die kann man nicht beliebig oft kopieren. Das gibt es alles immer nur einmal. Und das macht sozusagen den Reiz des Immobilienmarktes aus, im Wechsel von kulturellen Trends der Gesellschaft immer wieder neue besondere Orte zu entdecken, wo man den Menschen einreden kann, also wer wirklich was auf sich und seine Wohnadresse hält, der muss jetzt da wohnen. Und für dieses, dass man an solch einem besonderen Ort wohnt, den man niemand anderen oder eben nur mit einer ausgewählten Gruppe von anderen teilen muss, dafür werden dann Monopolrenten und Extrarenten verlangt, obwohl die praktische Wohnqualität an der Ausstattung, an der Größe der Wohnung, an der Qualität der Luft etc. Sich gar nicht unterscheidet von vielen anderen Lagen in der Stadt, sondern das ist eine sozusagen mentale Dimension des Immobilienmarktes. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, den man sich durchaus auch in kleineren Städten vorstellen kann und den man auch im Umland von Städten feststellen kann, wenn es heißt, also der Nordwesten unserer Stadt, also da ist es wirklich wunderbar und da kann man wohnen, während andere sozusagen Umlandgemeinden einen eher schlechteren Ruf haben. Also das sind Entwicklungen, die man durchaus auch feststellen kann. Ein zweiter ökonomischer Aspekt der Aufwertung, das hatte ich ja gesagt, waren diese Ertragslücken, die geschlossen werden können, die in der klassischen Weise immer definiert waren als, das ist ein heruntergewirtschaftetes Wohnviertel mit einer dichten Bebauung, aber eine Ertragslücke, die kann ja auch entstehen durch die Möglichkeit, dass man Flächen umwidmet, zum Beispiel für Neubaumaßnahmen. Die können entstehen, indem neue Gebrauchsformen sich in bestimmten Nachbarschaften oder in bestimmten vielleicht auch ländlichen Gemeinden durchsetzen, wo man sagt, also da gab es vorher eine landwirtschaftliche Nutzung und die wird jetzt primär für eine Wohnnutzung geöffnet. Da ist eine wesentlich dichtere Ausnutzung der Grundstücksflächen möglich. Da ist eine andere Bodenrendite letztendlich durchsetzbar. Und ich glaube, dass man diese Ertragslückentheorie sozusagen durchaus von eben so dicht bebauten Innenstadtvierteln abstrahieren kann und gucken kann, funktioniert das eigentlich auch woanders. Wenn ich von der Umwidmung von Flächen spreche, dann wird da auch schon deutlich, das ist ohne politische Eingriffe gar nicht machbar. Also da muss immer ein bestimmter Bau- oder Flächennutzungsplan eben auch entsprechend ausgewiesen werden. Und ein dritter Aspekt, der für sozusagen die Verortung, Feststellung von Gentrification in der Provinz oder in kleineren Städten, in ländlichen Nachbarschaften auch sinnvoll wäre, wäre die Frage, gibt es eigentlich einen Eigentümerwechsel, gibt es neue Investitionsmodelle? Also wenn wir uns die Geschichte der Gentrification anschauen, dann ist die fast immer verbunden mit einem Eigentümerwechsel, also in Städten und Gemeinden oder in Nachbarschaften, in denen überwiegend Wohneigentum die sozusagen Verteilung des Wohnungsgutes ausmacht. Da ist es evident, dass der Austausch der Bevölkerung mit einem Austausch der Eigentümer und Eigentümerin stattfindet, aber auch in mietwohnungsgeprägten Nachbarschaften war mit den Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten fast immer ein Eigentümerwechsel verbunden. Ist das eine Frage? Oder?
Ich habe eine kurze Frage, eine Verständnisfrage. Was ist gemeint mit in diesem Zusammenhang mit Segmentierung des Wohnungsmarktes?
Diese Aufteilung des städtischen Wohnungsmarktes oder auch eines regionalen Wohnungsmarktes in bestimmte Bereiche. Und das, also da bin ich mir sicher, das gibt es auch in Graz. Also dass Graz sozusagen unterschiedliche Lagen in einem Mietspiegel oder in einem Bodenmarktspiegel hat. Und das ist eine Form der Segmentierung, die könnte man sich statistisch auswerten, könnte überlegen, also welche Segmente gibt es eigentlich. Makler machen das in der Regel, Stadtplaner machen das in der Regel auch, wenn es darum geht, bestimmte Bereiche in der Stadt zu identifizieren als Problembereiche oder als besondere Entwicklungsbereiche. Und mit dieser Segmentierung, das ist eine Logik, die es in allen Wohnungsmärkten gibt, die führt aber dazu, dass eben diese Strategie der Schaffung besonderer Orte für eine besondere Aufwertung, für eine besondere Rendite, die ich als Monopolrenten bezeichne, überhaupt erst möglich ist. Also dass das eben anders als jetzt bei Autos, also wo man sozusagen also für das gleiche Auto überall das gleiche Geld bezahlt, ist es bei Wohnungen einfach anders. Also du kannst die gleiche Wohnung an verschiedenen Orten haben und man wird dann sehr staunen, wie unterschiedlich die ökonomische Bewertung oder der Tauschwert von dem eigentlich selben Gebrauchswert aussieht. Also das ist eine Besonderheit des Wohnungsmarktes, da ließen sich aber vermutlich also viele extra Veranstaltungen zu organisieren und diskutieren, aber also das ist mit der Segmentierung gemeint, also dass es diese Aufteilung gibt. Und der dritte Punkt, den ich aber gerade besprechen wollte, war also, dass man nach diesen Eigentümerwechseln und neuen Investitionsmodellen tatsächlich schauen kann, also dass das immer typische Begleiterscheinungen und Ausgangspunkte von Aufwertungsprozessen sind und dass das auch was ist, was man in Kleinstädten oder auch in ländlichen Gemeinden beobachten kann, dass wenn es da zu Umwidmung kommt, wenn es da zu einer völlig neuen Ansiedlungsform kommt, eben von einer vielleicht landwirtschaftlich geprägten Nutzung eines alten Dorfkerns hin zu dem typischen Zweitwohnungssitz für gestresste Städter, dann machen das nicht dieselben Eigentümer, dann wird das nicht mehr im Familienverbund immer weiter vererbt, sondern dann gibt es entweder professionelle Wohnungsmarktentwickler oder das gibt Fonds, die sich in diese Investitionslinien mit einschalten, und das wären sozusagen Aspekte, die man da beobachten könnte. Neben der sozusagen ökonomischen Frage ist immer die Frage der sozialen Strukturen und Auswirkungen ein zentraler Punkt. Da glaube ich, dass man sozusagen ganz abstrakt von den Erfahrungen der Gentrification in großen Städten sagen kann, also Gentrification findet, also ist immer davon geprägt, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt, also dass die vormalige Bevölkerung jedenfalls zu großen Teilen aus ihren Nachbarschaften, Dörfern, Regionen, Stadtvierteln heraus komplementiert wird, also oft über Prozesse, die 10, 15 Jahre dauern. Und ein Aspekt, der dabei eine große Rolle spielt, ist eine Homogenisierung von Nachbarschaften. Die kann über soziale Kriterien erfolgen, also dass man dann eben überwiegend Mittelschichtsfamilien und Haushalte in einer Gegend hat. Die findet häufig aber auch in anderen sozialen Kriterien statt, also dass wir in vielen Studien feststellen können, es gibt eine Homogenisierung des Bildungsstandards, also in bestimmten Aufwertungsgebieten gibt es einfach einen sehr, sehr hohen Anteil von Hochschulabsolventen oder eine Homogenisierung von Altersgruppen, also dass in bestimmten Gentrification-Gebieten dann eben kaum noch Kinder und kaum noch Alte wohnen, sondern eben die arbeitende Bevölkerung vor allen Dingen ihren Platz findet. Da war eine Frage noch? Na, in der Regel sind das Prozesse, die mit der Aufwertung der Wohnung zu tun haben. Also das heißt, dass es gibt Sanierungsarbeiten in der Regel, und ein Effekt von Sanierungsarbeiten kann schon sein, dass man sagt, ich tue mir das nicht an, dass jetzt hier Bauarbeiten stattfinden, da suche ich mir was anderes. Zumal wenn das Viertel einen schlechten Ruf hat zu diesem Zeitpunkt. Zweiter Aspekt der Verdrängung ist, dass die Miete steigt, dass man sagt, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Also das ist eine sehr direkte Form der Verdrängung. Wir haben aber auch in der Geschichte der Gentrification-Untersuchung indirekte Formen der Verdrängung kennengelernt, also wo Leute beispielsweise, gerade Ältere, befragt wurden, die gesagt haben, ich ziehe hier aus, das ist gar nicht mehr meine Nachbarschaft. Also ich wohne zwar noch in derselben Straße, aber ich komme hier gar nicht mehr zurecht mit der Art und Weise der Läden. Ich kenne die Verkäuferin nicht mehr, die hier in den neuen Geschäften Sachen anbietet, mit denen ich nichts anfangen kann. Es ist mir zu laut geworden durch die vielen Kneipen und Cafés, die es hier gibt. Also das heißt, das kann ein ganz, ganz vielfältiger Prozess sein. Es gibt darüber hinaus eine Form der exklusiven Verdrängung, dass Mobilität in allen Städten und in allen Stadtvierteln ja nicht gestoppt werden kann, sondern also quasi zur Stadtentwicklung dazugehört. Und die Frage ist, was passiert, wenn ein Haushalt aus einer Wohnung auszieht, gibt es dann von den Wohnungsmarktbedingungen her die Möglichkeit, dass ein Haushalt mit derselben Sozialstruktur dann nochmal einzieht, oder werden diese ganz natürlichen Fluktuationsumzüge genutzt, um eine Aufwertung von Wohnungssubstanz durchzusetzen? Und das ist ein sozusagen sehr versteckter Verdrängungsprozess, weil es sozusagen niemanden gibt, wo man sagt, da ist jetzt wirklich die alte Dame herauskomplementiert worden oder jemand mit einem Räumungstitel aus der Stadt verdrängt worden. Aber im Ergebnis eines gesamten Quartiers oder einer bestimmten Region stellt man dann im Ablauf von 10 Jahren fest, aber auch wenn niemand direkt herausgeschmissen wurde, die Sozialstruktur, die hat sich so stark verändert. Es konnte also nicht nochmal ein neuer Haushalt mit solch geringen Einkommen da einziehen in dieselbe Wohnung. Das funktioniert teilweise gut, sogar ohne Sanierungsmaßnahmen. Also das, ich weiß nicht, wie das österreichische Mietrecht im Fall von Neuvermietungen im privat vermieteten Bestand beschaffen ist. Also da sind häufig ja Mietsprünge möglich, die sozusagen schon deutlich machen, dass dieselbe Gruppe eigentlich nicht nochmal in diese Wohnungsbestände ziehen kann. Ein zweiter Aspekt von diesen sozusagen Soziologien oder sozialen Effekten der Aufwertung wäre auch die Verdrängung von bestimmten gewerblichen oder vielleicht auch landwirtschaftlichen Nutzungen, die es in Gebieten gibt, die verbunden sind sozusagen mit der Monoausrichtung auf eine Wohnnutzung oder häufig dann auch auf luxuriöse Wohnnutzung. Das heißt, dass mit solchen Aufwertungsprozessen häufig Nischen der lokalen Ökonomie verschwunden sind, also die typischen Überlebensstrategien, irgendwie einen kleinen Handwerksbetrieb noch auf dem Hof des Hauses zu betreiben oder in irgendwelchen kleinen Räumen, die sozusagen auf den Hinterhöfen sich befunden haben, die verschwinden im Zuge einer sozusagen Aufwertung sehr deutlich. Und das kann man, glaube ich, auch in kleineren Städten sehen, also dass mit städtischen Aufwertungsmaßnahmen bestimmte informelle Nutzung, bestimmte Zugänge zu Freiflächen, die man sich quasi unentgeltlich angeeignet hat, also dass die immer verschwinden und dass es da aus der Perspektive der Gentrification-Forschung ganz sinnvoll ist, zu fragen, wer sind denn die davon abhängig sind, dass sie so eine Räume nutzen, also die in der Regel ja nicht besonders beliebt sind, jedenfalls für die Stadtentwicklung oder für die Akteure der Stadtentwicklung. Und ein dritter Aspekt in dieser Soziologie der Aufwertung wäre, dass sich soziale Spaltungen in der Stadt räumlich niederschlagen. Also das wäre so eine ganz abstrakte Annäherung an Gentrification. Das müsste auch in sozusagen provinziellen Aufwertungsprozessen, also müsste sozusagen auch dort sehr, sehr deutlich sein, dass im Prinzip die Spaltung der Bevölkerung vielleicht auch in Gewinner und Verlierer von Umstrukturierungsprozessen voranschreitet, also dass es vielleicht Ladenbesitzer gibt, die von bestimmten Sanierungsmaßnahmen tatsächlich einen Vorteil haben, weil es eine völlig andere Kaufkraft jetzt durch die Straßen zieht, die dann auch in die Läden hereingehen, dass es gleichzeitig aber auch Verlierer gibt von denen, die vielleicht nicht so eine bevorzugte Lage haben, die ihre Geschäfte schließen müssen, die ihre Wohnungsmieten nicht mehr bezahlen können. Also das heißt, soziale Spaltungen sind da ein relativ deutliches Phänomen. In den britischen Studien im ländlichen Raum, da waren teilweise die Spaltungen entlang den Linien, gehört jemand das Land, sodass er selber der Anbieter von neuen Wohnanlagen ist und damit Geld verdient, und auf der anderen Seite, dass es einen Teil der vormaligen dörflichen Bevölkerung gibt, die dann nicht mehr von der Landwirtschaft leben konnten, die quasi in so eine Art Dienstboten, Dienstmädchen-Alltag zurückversetzt wurden und tatsächlich einen ökonomischen Verlust durch diese Veränderung hinnehmen mussten, während andere, die sozusagen da cleverer agiert haben in diesen Aufwertungsprozessen, das tatsächlich als einen Gewinn oder als einen individuellen Gewinn verbuchen konnten.
Was mir jetzt noch nicht ganz rausgekommen ist, jetzt ist es so, wenn ich beim umgestalteten Stadtviertel, es gibt natürlich die Opfer dieses Gentrification-Prozesses, und sie sind dann weg. Gibt es dann jetzt in der Forschung auch keine Möglichkeit, was dann mit diesen Opfern passiert? Das ist ja weg, die müssen wir irgendwo tun.
Klar. Also da gibt es eine Teiluntersuchung, führt jetzt so ein bisschen, das wollte ich gar nicht so ausführlich machen, aber dann, also da gibt es Untersuchungen, da gibt es zum einen Untersuchungen, wo ziehen die eigentlich hin? Da kann man grob sozusagen zwei Richtungen erkennen. Ein Großteil versucht ganz nah an den Aufwertungsgebieten in eine neue Wohnung zu ziehen, die noch preiswert ist. In städtischen oder großstädtischen Kontexten ist das häufig als so Bugwelle vor der Sanierung beschrieben worden, also die ziehen dann halt in die nächsten noch unsanierten Bestände, wo die Mietpreise relativ ertragbar sind. Begründung dafür war, dass gerade ärmere Haushalte häufig einen sehr, sehr starken Gebietsbezug haben und eine lokale Bindung entwickelt haben und in ihren Überlebensstrategien eben auch auf soziale Netzwerke angewiesen sind, stärker als Haushalte, die mit viel Geld sich also sozusagen also Probleme einfach verkaufen können oder abkaufen können. Und deshalb der Versuch, immer in der Nähe von dem zu bleiben, was man kennt. Und die andere große Entwicklungs- oder Bewegungslinie oder Mobilitätslinie von so Auszügen aus Aufwertungsgebieten ist in sozusagen besonders preiswerte Viertel der Stadt. Also wenn in der Nähe der Sanierungsgebiete solche preiswerten Segmente nicht mehr da waren, dann kann man richtig so Umzugsketten sehen, die dann in die preiswertesten und häufig auch schlecht angesehensten Bestände der Stadt hinverweisen. Und das führt uns dann zu so einem gesamtstädtischen Blick auf Gentrification-Prozesse, dass die häufig eben auch dazu führen, dass es die von vielen Stadtplanern und stadtpolitisch Verantwortlichen befürchteten Segregationstendenzen wieder gibt. Also weil sich das dann an anderen Stellen natürlich konzentriert, also in denen dann vielleicht so ein Kippen nach unten stattfindet, wenn viele von den verdrängten Haushalten dorthin kommen, weil nur noch dort preiswerte Wohnungen zu haben sind. Also da gibt es Studien und es gibt auch Studien, die individueller, also in qualitativer Form eher versucht haben zu sagen, was bedeutet eigentlich der Verlust der Nachbarschaft, der Verlust der Wohnung, also ist das in einer modernen Gesellschaft wie unserer überhaupt von so großer Bedeutung, also wo man jetzt mit seinem geringen Einkommen wohnt und da sind sozusagen sehr drastische individuelle Schicksale vor allen Dingen beschrieben worden, die als repräsentativ gelten, aber sicher nicht als Abziehbild für alle, die aus diesen Gebieten ausziehen, gelten müssen. Also es gibt auch immer wieder Beispiele, wo so ein Auszug, so ein erzwungener Auszug letztendlich als sehr positiv empfunden wird, wenn man geschafft hat, bestimmte Wohnwünsche, die man vorher sich gar nicht zu realisieren getraut hat, jetzt endlich in die Realität umsetzt. Also da das müsste man sozusagen differenzierter betrachten, als es jetzt, glaube ich, in der Zeit gibt. Aber die Hauptperspektive ist schon, dass sagen, einem Großteil, gerade von ärmeren Haushalten, der Verlust von sozialen Netzwerken sehr stark zu schaffen macht und Wohnungsmarktentwicklungen bleiben ja in Städten auch fast nie stehen. Also das heißt, die sind immer, also mit dem Auszug ist fast immer verbunden, dass du dann, selbst wenn du dich nochmal für eine sehr schlechte Wohnung entscheidest, trotzdem höhere Miete zahlst, was in sozusagen vielen deutschen Fallbeispielen dazu geführt wurde, dass gesagt, also so auf den Punkt gebracht gesagt wurde, Sanierung macht die Mieter pleite. Also egal, ob du sozusagen dort bleibst und in die sanierte Wohnung ziehst oder ob du in einen noch halbwegs preiswerten Bestand ziehst, du wirst mehr Geld für die neue Wohnung ausgeben müssen, als du es vorher gemacht hast und das ist Geld, was dir in anderen Bereichen der Lebensführung fehlt. Also diesen Effekt hat man ganz, ganz häufig. Oder dass sich Haushalte von der Größe her ganz enorm einschränken müssen. Also das wäre so eine Art Verdrängung aus dem Lebensstandard. Also wo ein Haushalt dann vielleicht sogar noch in derselben Nachbarschaft wohnen bleibt, aber dann auf zwei Zimmer verzichtet. Und weiß nicht, die Kinder, die vorher alle Einzelzimmer hatten, dann in ein Zimmer zusammengesperrt werden. Also so, oder wo man aufs Wohnzimmer verzichtet. Oder so, das wären so Effekte, die es sozusagen in diesen qualitativen Studien gibt, die man da anführen könnte. Dann gibt es diesen dritten Aspekt, so einer symbolischen Aufwertung, die es, glaube ich, auch in kleineren Städten und ländlichen Gebieten geben müsste. Die Studien da aus Großbritannien, die ich schon angesprochen habe, die zielen sehr stark darauf ab, dass es eine völlige Neu- und Umbewertung des Wohnens in kleinen und ländlich, also kleinen Städten oder ländlichen Orten gibt, also dass es plötzlich attraktiv ist zu sagen, ich wohne nicht in der stressigen Stadt, sondern ich habe die Natur direkt vor der Nase oder ich habe also nicht nur einen kleinen Garten an der Villa im Haus, sondern ich habe hier auch noch ein Stück Land oder ein Stück Wald, was mir gehört. Also dass der Lebensstil des ländlichen Wohnens für die städtische Dienstleistungsökonomie der Besserverdienenden an Attraktivität gewinnt. Und wir könnten als ein Beispiel dafür, und das wird teilweise in Studien gemacht, dass man in ganz vielen Ländern sich die Auflagenstärke von so Ratgeberheften im Landleben oder Wohnen auf dem Land, also so eine Art Werbebroschüren, die weiß nicht, für sozusagen den ländlichen Immobilienmarkt bestimmte Wohnungsausstatter sozusagen gedacht sind. Also das sind sozusagen Auflagen, die sehr zur Überraschung von vielen Soziologen in den letzten 10, 15 Jahren fast in allen Ländern steigende Auflagen hatten, obwohl man eigentlich immer dachte, die Menschen drängt es in die Stadt hinein und das ist so ein Umbewertungsprozess. Also das ist sozusagen nicht mehr, es gilt nicht mehr als provinziell und rückständig zu sagen, ich wohne in einem Dorf. So und wir kennen gerade aus Großbritannien einige Beispiele, also wo gestresste Banker aus London sich zweistündige Wege aufhalten, um dann völlig abschalten zu können und das als einen sehr progressiven Lebensstil verkaufen, ganz anders als das bei sozusagen in früheren Phasen deutlich war. Dabei ist ein Element, dass es so eine Ästhetisierung von naturnahen Wohnquartieren gibt, also das Wohnen im Grünen wird, glaube ich, auch so unter Aspekten so von neuem ökologischen Bewusstsein häufig diskutiert, das bekommt eine ganz neue Attraktivität. Die Suche nach Authentizität, die auch bei den innerstädtischen Aufwertungsprozessen lange Zeit eine große Bedeutung hatte, also das hängt mit diesen besonderen Orten zusammen, also ich will wohnen, wo ich die Geschichte spüren kann und so weiter, das sind ja so Motive, wenn man Gentrifier befragt, die immer wieder benannt werden und genau diese Authentizität, die kann man letztendlich auch im ländlichen Raum wiederfinden, wo man sagt, also hier steht noch die alte Dorfschmiede, die wird jetzt zwar nicht mehr gebraucht, aber sie ist noch da und im Haus nebenan, da wohnt auch noch tatsächlich eine bäuerliche Familie. Also das sind so Formen, die durchaus vergleichbar sind und die man, also die, so sagt jedenfalls diese Studie aus Großbritannien relativ deutlich, sagt, so Muster von Gentrification kann man tatsächlich auf ganz, ganz andere Stadt- oder regionale Entwicklungsprozesse übertragen und diese Ausdehnung oder neue Attraktivität von ökologischen Lebensstilen, die würde für mich damit auch dazugehören, also dass der, weiß nicht, rund um diese Diskussion um Klimawandel und Ökokatastrophen, der Versuch im Einvernehmen mit der Natur leben zu wollen, also einen hohen gesellschaftlichen Wert in vielen gerade gebildeten und besser verdienenden Schichten ausmacht, das ist sozusagen bekannt schon seit einem und das Ausleben kann aber in naturnahen oder auch ländlichen Bereichen sozusagen anders praktiziert werden, als es jetzt in so einer ganz dichten, traditionell gebauten Innenstadt möglich ist. Es gibt dann einzelne Studien, die aber feststellen, dass die ökologische Bilanz von solchen sozusagen Landnahmen ganz fürchterlich ist, also weil da so große Umbauarbeiten häufig mit verbunden sind und die Transportkosten auf die Dauer gesehen so schrecklich hoch sind, dass das mit Ökologie gar nichts zu tun hat, aber für sozusagen das eigene Gewissen scheint es irgendwie eine vorteilhafte Position zu haben. Ja.
Weil immer derjenige, der in Brunnen auch oder Untergang haben, der will auch mit dem Auto hinkommen.
Klar.
Also dazu müssen ja auch Straßen geschaffen werden.
Ne? Ja, also Straßen oder auch andere Transportmöglichkeiten sind die zentrale Voraussetzung für so ein ländliches Wohnen. Das ist traditionell auch schon bei diesen suburbanen Stadterweiterungen immer eine Voraussetzung gewesen. Und dieses Beispiel von dem Banker aus London, aus dieser Studie, den ich hier sozusagen schon angeführt hatte, also da war auch eine Voraussetzung, dass der einen Weg hat, um da hinzukommen. Also, und der hatte... Der fährt mit...
Ja.
Ja. Gut, das ist eine Frage, die kann man sehr ausführlich diskutieren. Also da würde ich wahrscheinlich einen Lesekreis mit Bourdieu oder so empfehlen. Also das sind ja sozusagen also Distinktionsverhalten zwischen sozialen Klassen oder auch zwischen ethnischen Gruppen in der Gesellschaft, das ist ja nichts, also das ist ja was wir in allen Bereichen kennenlernen. Und in der Stadtsoziologie wird häufig gesagt, so gleich und gleich gesellt sich gern. Das stellt man dann statistisch fest, was da tatsächlich die Motive dahinter sind. Also wer darauf angewiesen ist, eine besonders repräsentative Adresse zu haben, wenn er seine Kollegen mal nach Hause einladen will. Also das muss man sich sozusagen, also das kann man sehr individuell klären, aber ich glaube nicht, dass es ein sozusagen menschliches Versagen von Einzelnen ist, sondern das ist ein Grundmuster unserer Gesellschaft, dass man den sozialen Aufstieg auch mit entsprechenden Wohnplätzen etc. verbinden will oder Ausdrucksformen, symbolische Ausdrucksformen für seine gesellschaftliche Position finden möchte. Also das sind Punkte, die wir in ganz, ganz vielen Bereichen, warum tragen bestimmte Leute teure Anzüge? Also ja nicht, weil die sich besser tragen, sondern weil die auch ausdrücken, das ist das, was ich mir leisten kann oder so. Also das heißt, so eine Form der Distinktion, die es auch über den Wohnungsmarkt vermittelt gibt, die gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Also und das ist, glaube ich, aber auch ist eine total spannende Diskussion, die ich jetzt aber nicht führen werde. Sondern, was ich noch bringen wollte, ist, dass der Neil Smith, den ich vorhin schon mal eingebracht hat, der hat Anfang der 2000er Jahre gesagt, in diesen ganzen Diskussionen um Gentrification ist Gentrification zu einem Schimpfwort geworden, zu einem Dirty Word. Und warum? Also gerade in vielen Auseinandersetzungen hat er sich sozusagen damit beschäftigt und gibt uns sozusagen mit auf den Weg, dass er sagt, gerade weil die Sprache der Gentrification uns die Wahrheit über die mit der Regeneration der Stadt verbundenen Klassenverschiebungen benennt, ist es zu einem Dirty Word für Immobilienentwickler, Politiker und Finanzakteure geworden und setzt sich damit ganz stark auseinander mit Debatten, die es in den seit den 90er Jahren ganz stark gibt in der Stadtplanung und auch von Immobilienmaklern und Entwicklern selber, die gesagt haben, Gentrification ist ja gar nicht schlecht. Also es bringt die Städte voran, es erhöht das Steueraufkommen unserer Stadt, wenn es uns gelingt, den gehobenen Mittelstand in die Stadt zu holen. Im Vergleich zu anderen Städten, also alle Städte oder ganz viele Städte definieren sich ja in so einer interurbanen Raumkonkurrenz, also wo es darum geht, also dass man sich als Standort für eine bestimmte Messe oder für bestimmte Kulturfestivals oder für bestimmte Industrien und Dienstleistungen gegen andere durchsetzen will. Und in so einer Konkurrenzsituation ist es ganz wichtig, dass unsere Stadt Aushängeschilde hat, dass es keine Schandflecken womöglich in der Nähe des Bahnhofs oder des Messegeländes gibt. Also das sind Überlegungen, die ganz stark die bisherigen oder vorherigen Diskussionen über Gentrification, Verdrängung, soziale Kosten neu verdrängt haben. Dazu kam, dass es in den letzten Jahren im Zuge sozusagen der Propaganda-Offensive von Richard Florida, der die kreative Klasse und die Creative City entdeckt hat und populär gemacht hat, so einen Boom in ganz, ganz vielen Städten gab, die kreative Klasse als Hoffnungsakteur für künftige Stadtentwicklung zu entschlüsseln und zu sagen, wir müssen die kreative Klasse in die Stadt holen, weil die wissensbasierte Ökonomie, das ist die Ökonomie der Zukunft, ohne die kreative Klasse werden wir also hinten dran sein an den Entwicklungen der Städte insgesamt. Und das führt ganz häufig dazu, dass man dann eben die räumlichen Gelegenheiten für diese kreative Klasse ganz stark in den Vordergrund stellt. Also es ist ganz selten so, dass, also soweit ich das beobachtet habe jedenfalls, dass da tatsächlich über Bildungsangebote, über eine Ausweitung der Lehrqualitäten an den Universitäten etc. Möglichkeiten für die Herausbildung einer lokalen kreativen Klasse getan wurden, sondern dass eher über die Organisation von Annehmlichkeiten des städtischen Umfeldes versucht wird, eine kreative Klasse von außen herzulocken. Also man könnte diese Thesen von Richard Florida ja auch benutzen, um zu sagen, eine Kreativwirtschaft im weitesten Sinne, die soll in Zukunft unsere Stadtentwicklung mit prägen und ich versuche aus den Leuten, die hier leben, eine Kreativwirtschaft zu entwickeln, also über Bildungsangebote beispielsweise. Und das, was aber Stadtentwicklungspolitik in ganz vielen Ländern macht, ist ein sozusagen eigentlich Lockverhalten für eine außenstehende kreative Klasse. Und das sind Debatten, die es in sozusagen verschiedenen Variationen gibt. die sozusagen einerseits so eine Art Verharmlosungsdiskurse, könnte man sagen, gibt es in ganz vielen Städten, dass gesagt wird, also bei uns ist die Gentrification ja nicht so stark wie in anderen Städten. Also in Deutschland kenne ich das, wenn ich in Dresden oder Leipzig, wo es ganz, ganz kleine Aufwertungsgebiete gibt, die aber diese typischen Anzeichen haben, zur Veranstaltung bin, dann sind dort Stadtplaner, die sagen, ja, Gentrification gibt es schon, aber nicht bei uns, jedenfalls nicht so stark wie in Berlin. Wenn ich in Berlin auf Veranstaltungen bin, dann sagen die Stadtplaner, also Gentrification, klar gibt es hier ein bisschen Verdrängung, aber es ist nicht so schlimm wie in London. Und wenn man in London ist, dann sagen die einem, also ja, natürlich gibt es hier Gentrification, also das sagt ja auch der Immobilienmakler, aber es ist nicht so schlimm wie in New York. Und also das ist so eine Kette, die man ganz, ganz häufig findet. Ein zweiter Aspekt von diesen Verharmlosungsdiskursen, die kommt, also die hat so eine regionale Gebundenheit, die sagt immer, Gentrification ist ganz schlimm. Zum Beispiel in San Francisco oder New York, da kann ja gar kein Armer mehr in der Innenstadt wohnen. Aber für Philadelphia oder Detroit ist doch so ein bisschen Gentrification und Aufwertung doch notwendig. Also wenn wir uns die Innenstädte angucken oder um so ein Berliner Beispiel zu nehmen, da gibt es bestimmte Viertel, die als Problemviertel gekennzeichnet werden und soziale Brennpunkte sind in der Diskussion. Und da wird gesagt, ja, in Neukölln oder Wedding, also diese Gebiete, da wäre doch ein bisschen Aufwertung gut. Also wir wollen das nicht in Prenzlauer Berg oder in Mitte haben, aber dort könnte so ein bisschen Gentrification schon gut tun. Also das ist so eine Form der Verharmlosung. Dann gibt es eine zweite Diskursform, die würde ich als Romantisierungsdiskurse bezeichnen, die es auch gibt. Und das sind tatsächlich Debatten, die daran ansetzen, zu sagen, soziale Mischung ist eigentlich das Ziel unserer Stadtentwicklung. Auffällig ist, dass soziale Mischung ganz selten als Ziel benutzt wird, wenn es darum geht, Enklaven des Luxuswohns oder Enklaven von reicheren Haushalten in die Stadtentwicklungspolitik einzubringen. Also da wird ganz selten gesagt, hier wohnen ja viel zu viele Reiche, da müsste ein bisschen soziale Mischung entstehen, sondern soziale Mischung wird eigentlich immer nur zum Argument, wenn es darum geht, dass man soziale Problemviertel identifiziert, wo man sagt, da soll jetzt soziale Mischung hin. Und in dieser Diskussion gibt es so seit 5-6 Jahren richtig viele ernst gemeinte Aufsätze, die sagen, Gentrification ist gut für soziale Minderheiten, ist gut für sozial Ausgegrenzte, weil, also jedenfalls für die, die dann da bleiben, würde das Nebeneinanderwohnen mit der neuen Mittelklasse ökonomische Vorteile haben, also die würden dann andere Jobmöglichkeiten haben, die würden ein viel, viel größeres Dienstleistungsangebot in der unmittelbaren Nachbarschaft haben, was sie vorher ja gar nicht hatten, weil in diesem sozusagen vernachlässigten Gebiet niemand investieren wollte. Die würden politisch sozusagen im Windschatten der durchsetzungsfähigen Mittelklasse Interessen der Nachbarschaft ganz anders durchsetzen können, also weil die Mittelklasse eben selbstbewusster mit politischen Akteuren agieren kann oder Mitbestimmungsmaßnahmen oder Möglichkeiten besser zu nutzen weiß, und im Schatten von diesen Interessen würden dann sozusagen auch die Armen was davon haben. Und eine dritte Ebene wäre, dass Arm und Reich dann dadurch, dass sie in einem Viertel wohnen, dieselben Institutionen nutzen, in dieselben Schulen gehen, eine Vorbildfunktion für die eigene Lebensgestaltung vor Augen haben, die sie sonst nicht haben. Und das wird also ganz massiv in Diskussion eingebracht, definiert Gentrification quasi als Rettung der Stadt und nicht nur als Rettung der Stadt, sondern als Rettung für die Armen der Stadt hervor. Und es gibt in all diesen Studien ganz, also das fällt da auf, sozusagen, also bisher noch keine empirischen Studien, die sagen, das ist wirklich so. Also das wird seit Jahren behauptet. Es gibt bisher noch niemanden, der gesagt hat, also wir können zeigen, dass Ausgegrenzte wirklich das, was davon haben, wenn im Dachgeschoss jetzt eine reiche Familie einzieht. Und es gibt eine einzige Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat, auch wieder in London, in verschiedenen Stadtvierteln, von Butler und Robson, die haben festgestellt, in den Vierteln, wo es tatsächlich so eine soziale Mischung gibt, rein Sozialstatistik, da gibt es sozusagen innerlokale Ausgrenzungsprozesse und Exklusionstendenzen. Also die wohnen zwar in derselben Straße, die gehen aber nicht in dieselben Läden, die gehen nicht in dieselben Cafés und Gastronomien einkaufen, die schicken ihre Kinder definitiv nicht auf dieselben Schulen, die haben eigene Kindergarteneinrichtungen sich geschaffen, also diese neue Mittelklasse, die dazugekommen ist, und all diese Legitimationsrhetorik, die so schön klingt, dass die soziale Mischung die Rettung für arme, ausgegrenzte Gruppen in der Stadtwehr, die zerplatzt eigentlich in dieser Studie wie eine Seifenblase. Und das gibt es aber tatsächlich bisher nur einen einzigen Versuch, der mir bekannt ist, der das versucht hat, so ein bisschen auf empirischer Basis zu machen. Und das wäre so eine Aufgabe für sozusagen kritische Stadtforscherinnen und Stadtforscher oder aufgeklärte Stadtverwaltung, sowas tatsächlich mal zu überprüfen. Also weil der Mythos der sozialen Mischung und des Vorteils von Aufwertungsmaßnahmen für alle, der durchzieht Debatten in ganz, ganz vielen Ländern und Städten, die ich kenne. Und das wird auch vor der Provinz, befürchte ich, keinen Halt machen.